Wir mit Herz und Köpfchen, der Podcast über einen guten Umgang miteinander. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute verrate ich dir, warum Dresscodes durchaus Sinn machen. Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das wisst ihr bestimmt alle, sagte einmal Karl Lagerfeld. Und das war nicht nur eines der Zitate, das uns allen im Kopf geblieben ist, es war wahrscheinlich auch sein bekanntestes Zitat, denn danach schafften es die Hashtags Jogginghose und Kontrolle über sein Leben in die Top 5 bei Twitter. Ja, jetzt kann man sagen, er war Modeschöpfer, Designer, Fotograf, Kostümbildner. Und klar sagt er das, der will ja seine Mode verkaufen. Aber in Wirklichkeit steckt hinter diesem Satz noch viel mehr als reine Wirtschaftlichkeit. Und nicht erst seit diesem Satz löst die Jogginghose immer wieder Diskussionen aus. Übrigens auch die Leggings, also ihr wisst schon, drei Dinge sagen immer die Wahrheit: Kinder, Betrunkene und Leggings. Aber nochmal zurück zur Jogginghose. Ich erinnere mich sehr gut, vor 2-3 Jahren gab es so einen großen Bericht hier in meiner Heimat in der lokalen Presse, weil eine Realschule das Tragen von Jogginghosen im Unterricht verboten hat. Und was haben die Menschen darüber diskutiert? So von, na endlich wird ja auch Zeit, bis zu, was will man uns noch alles vorschreiben, war irgendwie alles dabei. Und ich muss zugeben, ich hätte mich zu gerne in diese Diskussion eingemischt, habe mich aber ganz artig und geflissentlich zurückgehalten und mir gedacht, Birte, solange dich niemand fragt, halt die Klappe. Denn ich weiß, dass ich mit meiner ganz persönlichen Meinung über die Jogginghose bei vielen Menschen anecke. Für mich gehört sie ganz klar zum Sport oder eben aufs Sofa. Heimlich, alleine, wenn mich niemand sieht. Also nicht nur die Tatsache, dass ich ohnehin gerne Pumps trage und die sich nicht besonders gut mit Sporthosen vertragen, sondern auch der meist, wie ich finde, ziemlich unvorteilhafte Sitz einer solchen Hose, die macht sie für mich zwar nicht gänzlich, aber im Alltag doch ziemlich überflüssig. Besonders spannend war es für mich, den Austausch zu dem Artikel zwischen Fans und Feinden des Kleidungsstücks auf Facebook zu verfolgen. Da schreibt zum Beispiel einer: Was will man uns noch alles verbieten? Übergewicht? Zu lange Haare? Wie sehr will man eigentlich in die freie Entfaltung der Persönlichkeit eingreifen? Mal ehrlich, Leute, freie Entfaltung der Persönlichkeit? Durch die Jogginghose? Das kann doch keiner ernst meinen. Die Schulleiterin argumentierte so: Unser Job ist ja mehr als einfach nur rechnen und schreiben zu lernen. Wir bereiten hier junge Menschen auf ihr Leben vor und wir begleiten sie dabei, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Und da gebe ich ihr vollkommen recht. Über angemessene Kleidung zu sprechen und das auch im Schulalltag zu leben, das finde ich persönlich sehr wichtig. Und dass man sich in Gegenwart anderer anders kleidet als vielleicht zu Hause auf dem Sofa, ist für mich auch absolut selbstverständlich. Und damit bin ich auch wieder bei meiner Aussage, die ihr hier schon häufiger mal gehört habt. Es tut doch nicht weh, sich einfach mal anzupassen. Ich selbst habe so eine Art Dresscode schon als ganz kleines Mädchen kennengelernt. Und zwar immer sonntags. Denn wenn wir sonntags einen Ausflug gemacht haben, dann haben wir uns schick gemacht. Wenn Papa am Mittagstisch verkündete: Heute fahren wir aus, dann bin ich zu meinem Kleiderschrank gelaufen und habe mir das schönste Sonntagskleidchen rausgesucht oder eben irgendwas anderes, was eben zu dem Tag passte. Und ich habe das sehr geliebt. Dabei musste ich mich nie irgendeinem Zwang unterordnen oder ich musste mich nicht in irgendwelche Kleidungsstücke zwängen, die ich nicht mochte. Ich durfte mich wohlfühlen in meiner Kleidung. Aber eine Jogginghose, die wäre mir da trotzdem nie in den Sinn gekommen, auch als kleines Mädchen nicht. Das gab es irgendwie einfach nicht. Mir schwirrten da eher Fragen im Kopf rum wie: Zu wem fahren wir? Also zur strengen Tante oder zum lustigen Opi? Werde ich draußen spielen, wo ich mich vielleicht schmutzig mache? Schaffe ich es in der Kleidung auf ein Klettergerüst, falls ein Spielplatz in der Nähe ist? Treffe ich meine raufbeuligen Cousins? Wie ist das Wetter? Gehen wir in ein Restaurant oder gehen wir sogar auf eine Feier, wo getanzt wird? Werden es also die Gummistiefel oder die Riemchensandalen? Ich muss sagen, heute bin ich meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir früh und ganz selbstverständlich so ein Bewusstsein vermittelt haben, angemessen angezogen zu sein und auch einfach den Unterschied zwischen guter Kleidung und der Kleidung für den Spielplatz zu kennen. Ich habe also schon so als 5-, 6-, 7-jähriges Mädchen die drei wichtigsten Regeln für angemessene Kleidung gelernt und das so ganz nebenbei. Und die lauten: Fühl dich wohl, schau dich ruhig mal im Spiegel an und sei dir bewusst, mit wem du zusammen und in welcher Situation du sein wirst. Mit diesen drei wichtigen Fakten zum Thema Kleidung hat sich auch schon Adolf Freier Knigge beschäftigt. Der sagte nämlich in seinem Werk über den Umgang mit Menschen: Kleide dich nicht über und nicht unter deinen Stand, nicht über und nicht unter dein Vermögen, aber reinlich und geschmackvoll. Zeichne dich weder durch altväterische noch jede neumodische Torheit nachahmende Kleidung aus. Wende eine größere Aufmerksamkeit auf deinen Anzug, wenn du in der großen Welt erscheinen willst. Man ist in Gesellschaft verstimmt, sobald man sich bewusst ist, in einer unangenehmen Ausstaffierung aufzutreten. Im modernen Hochdeutsch heißt es einfach nur: Gib nicht mit deiner Klamotte an, übertreib nicht, mach nicht jede irrwitzige Mode mit und wenn du aus dem Haus gehst, dann zieh dir was Ordentliches an. Und noch was Wichtiges steckt hier in seinen Gedanken. Er sagt nämlich: Du bist schlecht drauf, wenn du merkst, dass du underdressed oder overdressed bist. Er sagt nicht, die anderen finden das blöd, sondern du fühlst dich dann nicht wohl. Und das stimmt ja auch irgendwie. In Jeans und T-Shirt würde sich wohl auf einer Hochzeit niemand richtig wohlfühlen und im Sportkurs mit dem Abendkleid genauso wenig. Irgendwie halten wir uns also alle bereits im Alltag schon an ganz bestimmte Dresscodes. Wir machen uns hübsch, wenn wir mit einer Freundin Kaffee trinken gehen. Wir suchen den Fanschal aus dem Schrank, wenn es ins Fußballstadion geht. Wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen werden, dann fragen sich die Herren, ob sie in den wahrscheinlich mittlerweile einzigen Anzug, der noch irgendwo ganz hinten im Kleiderschrank hängen muss, reinpassen. Und jede Dame von uns hat diese unglaublich unbequemen paar Pumps, die zwar für den perfekten Eindruck, also den perfekten ersten Eindruck super sind, die wir aber nach dem Essen und vor dem Tanzen wechseln müssen. Wir wissen, welche Kleidung ein bestimmtes soziales Umfeld von uns erwartet. Und meistens passen wir uns automatisch an. Obwohl wir täglich, wirklich jeden Morgen ja darüber nachdenken, was wir anziehen, was zur Situation passt und was zu demjenigen, mit dem wir uns treffen, löst der Begriff Dresscodes bei den meisten Menschen immer noch Panik aus. In meinen Seminaren eröffne ich das Thema mit dem Satz: Lieben Sie Dresscodes? Und dann haben die meisten sofort Angst davor, dass sie das Büro ab jetzt nur noch im Anzug mit Krawatte oder im Etui-Kleid betreten dürfen. Ja, mal abgesehen davon, dass es so schlimm gar nicht wäre, sind wir heute aber sehr weit weg von solch starren Dresscodes. Der Dresscode, den ich da gerade beschrieben habe, also mit dem Anzug, mit der Krawatte und mit dem Etui-Kleid, der heißt übrigens Business Attire. Aber heute geht es gar nicht um die einzelnen Dresscodes und deren typischen Merkmale, sondern es geht nur darum, warum machen sie überhaupt Sinn? Bei einer Kleiderordnung, und die deutsche Übersetzung sagt es uns ja schon, geht es einfach um Ordnung. Die Kleidung ist zum Beispiel wesentlich beteiligt am berühmten ersten Eindruck. Was denkt jemand von mir? Wie fühlt er sich in meiner Gegenwart? Und vor allem, bin ich jemandem sympathisch? Es geht sogar noch weiter. Von meiner Kleidung ist ebenso abhängig, wie gut mir jemand zuhört, wie ernst mich jemand nimmt, für wie glaubwürdig mich jemand hält. Und im Business eben nicht unwesentlich, hält mich jemand für kompetent. Warum also sträuben sich so viele Menschen dagegen, diese Möglichkeit zu nutzen? Warum fühlen sie sich eingeengt statt unterstützt? Und warum empfinden es viele als negativ, ihre Kleidung der Situation und der Zielgruppe anzupassen, wenn es doch unterm Strich nicht mehr als eine Hilfestellung ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie Angst, ihre Natürlichkeit zu verlieren. Vielleicht ist es auch eine Art kleine Rebellion gegen ein Regelwerk, das ihre eigene Entscheidungsfreiheit einengt. Zumindest ist der Schrei nach Individualität ja heute wahnsinnig groß. So groß, dass gerade diese Menschen meist nur der neuesten und hipsten Mode hinterherlaufen und ohne Rücksicht darauf, ob es ihnen steht oder nicht, auch nur aussehen wie alle anderen. Das ist doch, Mode hinterherzulaufen, ist eben auch nicht wahnsinnig individuell und letztendlich hilft es mir gar nicht unbedingt weiter. Denn Mode kann man kaufen, Stil nicht. Und das ist doch das, was uns individuell macht, unser eigener Stil und eben nicht nur die neueste Mode. Es gibt Lebenssituationen, in denen können wir sehr gut auf Individualität verzichten und nehmen Regeln sogar dankend an. Beim Tango-Tanzen zum Beispiel, da ist es doch nett, dass mein Partner weiß, wohin er seinen Fuß setzen muss, ohne mir den kleinen Zeh zu brechen. Oder im Straßenverkehr, das ist so das Paradebeispiel. Wer käme da auf die Idee, seine eigene Freiheit ausleben zu wollen? Rote Ampel? Boah, ich habe aber gerade keine Lust zu warten. Der andere hat Vorfahrt? Psst, ich habe aber das schönere Auto. Ja, zugegeben, im Straßenverkehr geht es um Leben und Tod, bei der Kleidung nicht. Trotzdem lohnt es sich einfach mal, diesen Gedanken zuzulassen. Also sich nochmal bewusst zu machen, dass ein soziales Miteinander, eben ganz egal, ob im Leben, auf der Tanzfläche oder auf der Autobahn, nur mit gewissen Regeln funktioniert. Andernfalls, wer würde ja einfach nur ein Chaos in der Welt herrschen? Und dabei ist ja auch ein selbstständiges Denken weiterhin erlaubt. So auch an einer Rechts-vor-Links-Kreuzung, wo ich eigentlich Vorfahrt habe, darf ich dem anderen die Vorfahrt lassen, wenn ich andernfalls einen Unfall bauen würde. Oder den Marsch beim Tango, den darf ich je nach Tanzflächengröße verkürzen, wenn ich andernfalls die Gläser von der Theke fegen oder meine Tanzpartnerin ins Publikum manövrieren würde. Und so ist auch das Tragen eines Anzugs im Business angemessen. Auf dem Kita-Sommerfest wäre er aber vollkommen unangemessen. Was wir brauchen, ist also so eine Art Regelrahmen, in dem wir uns nach bestem Wissen und Gewissen immer noch frei bewegen können. Immer mit dem Augenmerk auf die drei Fragen. Fühle ich mich wohl? Steht es mir? Wen treffe ich heute in welcher Situation? Und weil Dresscodes das Leben miteinander höflicher gestalten, bin ich ein absoluter Fan davon. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Dresscodes machen das Leben leichter. Privat sehr selbstbestimmt und individuell, im Business zudem angepasst an das Image des Unternehmens. Hier geht es nämlich nicht nur um die eigene Freiheit, also um das, was ich möchte, was mir steht, wonach mir gerade ist, sondern es geht zusätzlich um die Repräsentanz eines Unternehmens. Dass sich Mitarbeitende in einer Kreativagentur dabei anders kleiden als Geschäftskundenberater einer Bank, das liegt ja auf der Hand. Denn es sollen jeweils ganz andere Werte vermittelt werden. Also neben meiner eigenen Persönlichkeit gibt es eben die Werte, die ein Unternehmen ausmachen. Während die Kreativagentur modern, jung, flexibel und ganz nah am Kunden wirken möchte, liegt der Fokus im Bankwesen eher auf Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Seriosität. Zu Recht gibt es an dieser Stelle den Einwand, aber wie ich mich anziehe, hat doch nichts damit zu tun, was ich auf dem Kasten habe. Ja, und das stimmt. Ich selbst kenne auch Profis in Jogginghose, genauso wie ich Anzugträger kenne, die in Wahrheit eine nichtsnutzige Wurst sind. Es ist und bleibt aber so, im ersten Eindruck bewerten wir Menschen nach ihrem Äußeren. Genauso wie wir Bücher nach dem Cover aussuchen oder Wein nach dem Etikett. Ob der Wein schmeckt, das wissen wir ja erst später. Genauso wie wir eben erst später erfahren, ob in der Jogginghose wirklich ein Taugenichts mit Egalhaltung steckt. Fakt ist jedoch, wir können uns nicht dagegen wehren. An der Optik machen wir fest, ob uns jemand sympathisch ist, ob wir ihm glauben, ob wir ihn mögen, ob wir ihm vertrauen, ob wir ihm etwas zutrauen, ob wir mit ihm Zeit verbringen oder sogar Geschäfte machen wollen. Also, liebe Freunde des höflichen Miteinanders da draußen, nutzt doch diese Chance für euch. Wenn ihr wisst, wie viel Macht die Optik hat, um einen guten Eindruck oder eben einen bestimmten Eindruck hinzulegen, dann nutzt das doch für euch. Man kann über seine Kleidung den Eindruck auf andere beeinflussen. In welche Richtung der geht, das liegt dann eben ganz beim Träger. Und nun ist es doch ganz einfach. Mach dir zuerst klar, wie du wirken möchtest. Im Beruf vielleicht kompetent, unter Freunden sympathisch, im Fitnessstudio sportlich, auf der Party lässig, beim Dinner elegant. Wie auch immer, deine Kleidung ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie du wirkst. Und nichts anderes möchte ein Dresscode. Wenn du auf einer Hochzeitseinladung einen bestimmten Dresscode liest oder eine Farbe, die gewünscht ist oder eine Farbe, die ausgeschlossen ist, dann macht das Brautpaar das nicht, um dich in deiner Persönlichkeit zu beschneiden, sondern einfach, um der Feier eine ganz bestimmte Atmosphäre, ein bestimmtes Flair zu geben. Ich habe noch nie verstanden, warum manche Gäste solche Dresscodes mit Absicht missachten. Warum sie dann ihre eigenen Vorlieben an einem solchen Tag nicht einfach dem Wunsch der Gastgeber unterordnen können. Ist das echt zu viel verlangt? Oder wenn dein Chef auf die Idee kommt, einen Dresscode einzuführen, dann macht er das nicht, um dich zu ärgern. Dann macht er das, weil er auch über die Kleidung ein ganz bestimmtes Image unterstreichen möchte. Das hat dann auch wieder was mit Unternehmensphilosophie, mit Leitbildern, Visionen, mit Markenbotschaftersein zu tun und auch damit, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren. Mich überrascht es immer wieder, wie wenige Unternehmen sich über einen möglichen Dresscode überhaupt Gedanken machen. Egal ob Büromitarbeitende, Assistenten, leitendes Personal oder Auszubildende, wer sich stilvoll anzieht, der adelt doch die Profession. Tja, und neben meiner ganz persönlichen Meinung, die ich hier nun lang und breit erklärt habe, gibt es auch einen ganz wesentlichen wissenschaftlichen Aspekt, den ich dir verraten möchte. Vielleicht weißt du dann die Macht der Kleidung noch mehr zu schätzen, oder dir wird noch ein wenig mehr bewusst, warum es durchaus Sinn macht, sich über die eigene Klamotte mal Gedanken zu machen und nicht immer nur nach der eigenen Laune in den Kleiderschrank zu greifen. Und zwar heißt es der Halo-Effekt. Halo oder Halo kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Lichthof. Ganz kurz gesagt geht es darum, dass eine Eigenschaft, die wir wahrnehmen, so stark heraussticht, dass andere Eigenschaften in den Hintergrund rücken und dass eben noch mehr Eigenschaften, die der ersten, die wir wahrnehmen, ähnlich sind, von uns wahrgenommen werden und auch hineininterpretiert werden. Jemand, der das ganz hervorragend einsetzt, ist zum Beispiel Barack Obama. Ein durchaus attraktiver Mann betritt mit dynamischen Schritten die Bühne. In diesem Moment bewerten wir mehr den Schein, der ihn umgibt, weniger aber seine Kompetenz, denn er hat ja auch noch gar nichts gesagt. Wir sind dann geneigt, dieses positive Auftreten wesentlich stärker zu bewerten und ihm eine, ja, oder viele weitere positive Kompetenzen zuzuschreiben. Vielleicht verfügt er über diese anderen Kompetenzen gar nicht, aber das ist eben die Art und Weise, wie der Halo-Effekt funktioniert. Wenn wir erst einmal von einer positiven Eigenschaft überzeugt sind, dann fällt es uns extrem leicht, weitere positive Eigenschaften zu finden und den Menschen so eben in gewisser Weise abzustempeln, obwohl wir nichts oder eben noch kaum etwas über ihn wissen. Treffen wir zum Beispiel auf jemanden, den wir attraktiv finden, dann ist er für uns meistens automatisch auch schlau oder sympathisch. Ob das wirklich so ist, das stellt sich erst später raus. Bis dahin ist der erste Eindruck aber gelaufen. Es gibt Studien, die belegen, dass attraktive Menschen oder solche, die sich eben entsprechend kleiden, eher mit Attributen wie Erfolg und Kompetenz verbunden werden, als solche, mit denen es die Natur jetzt nicht ganz so gut gemeint hat oder die sich eben nicht angemessen kleiden. Und das funktioniert nicht nur beim Menschen, sondern eben auch beim Wein mit dem schönen Etikett oder beim Buch mit dem schönen Cover. Oder bei Schuhen, die zwar eine Nummer zu klein sind, die aber so schön aussehen, dass wir sie uns regelrecht passend reden. Wir argumentieren dann vor uns selbst. Wir reden uns also manchmal gewisse Makel, die wir wahrnehmen, sogar schön. Wir lassen uns blenden. So, und jetzt kommst du, nutz das doch aus. Wenn du weißt, dass dein Gegenüber vom Halo-Effekt geblendet wird, dann setz doch alle Instrumente für den ersten Eindruck und ja, die Kleidung ist da eben das einfachste und deutlichste Mittel, so positiv ein, wie es geht. Dann hast du ja diesen Trumpf erstmal in der Tasche. Und Obacht! Der Effekt wirkt auch umgekehrt. Menschen mit einer ausgeprägten schlechten Eigenschaft oder eben einer, die wir uns aufgrund der Optik einreden, bekommen von uns weitere schlechte Eigenschaften hinzugedichtet. Wenn du zu einem besonders seriösen Termin im Schlabberlook auftauchst, um es eben bequem zu haben oder auch einfach um deine Persönlichkeit auszudrücken, dann ist es in Ordnung. Sei dir nur bewusst, dass du diese im Job wichtigen Attribute wie Kompetenz, Professionalität, Glaubwürdigkeit etc. erst einmal beweisen musst. Sie sind eben nicht auf den ersten Blick sichtbar. Und so aufzutreten ist jetzt nicht falsch, es ist nur ein bisschen ungeschickt. Du magst dir vielleicht denken, hey, wer mich nicht will, wie ich bin, der hat mich nicht verdient. Und damit hast du ja grundsätzlich auch recht. Allerdings verlierst du dich auch nicht gleich selbst, wenn du deine Kleidung geschickt wählst und eben genau die Attribute bedienst, die dein Gegenüber braucht oder von dir erwartet. Und nochmal, Business Dresscodes sind heute längst nicht mehr so streng und langweilig wie noch vor ein paar Jahren. Es muss nicht die Krawatte sein, aber es müssen eben auch nicht die ausgelatschten Freizeitsneaker sein. Immer wieder begegnet mir beim Thema Dresscode die Frage, ob es denn jetzt okay ist, in Badelatschen zum Bäcker zu gehen. Vorweg, und ich habe es eben schon mal gesagt, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Es gibt keine Benimmpolizei, die dich wegen Adiletten sonntagsmorgens verhaftet. Wenn du allerdings normalerweise gern einen seriösen Eindruck machen möchtest, weil du tagsüber Versicherungen verkaufst oder weil du einen Schuhladen mit hochwertigen Produkten führst, dann könnten die Badelatschen eben an deinem über Jahre hinweg hart erarbeiteten seriösen Image knabbern. Mit den Puschen wirkst du sportlich, leger, vielleicht ein bisschen 0815 oder vielleicht auch nach dem Motto, mir doch egal, was die Leute denken. Du wirkst aber auch menschlich, ungekünstelt und eben wie die nette Type von nebenan. Wenn das für dich in Ordnung ist, ja dann rein in die Gummilatschen. Wenn du dein Image vom seriösen Typen aber aufrechterhalten möchtest, ohne gleich nachlässig zu wirken, dann entscheide dich lieber für die bequemen Turnschuhe. Die sind auch nicht aufgesetzt, haben aber ein ganz anderes sportliches Image als jetzt Badetreter. Es geht bei Dresscodes also nicht nur um Zwänge von außen oder um ein Reglement, in das dich jemand hineindiskutieren möchte. Es geht darum, dass du dir deinem eigenen Wert und deinem eigenen Image bewusst bist und dass du dieses mit Hilfe der passenden Kleidung eben füttern kannst. Du hast immer die Wahl zwischen ich bin aber so, wie ich bin und mir ist schon wichtig, welchen Eindruck ich mache. Das ist ganz allein deine Entscheidung. Feel free. Und egal, wie du dich entscheidest, du musst halt einfach mit den Konsequenzen leben. Damit, dass du zugunsten des guten Eindrucks mal auf die Lieblings-Skinny-Jeans verzichtest oder damit, dass sich andere für weniger kompetent oder wie auch immer halten, weil die Jogginghose all deine professionellen Eigenschaften dank des Halo-Effektes überblendet. Welchen Fokus kannst du nun legen, um mit deiner Kleidung stets den richtigen Ton zu treffen? Frag dich einfach jeden Morgen, Fühle ich mich wohl? Steht es mir? Und passt es zu meiner Rolle und zu der Situation heute? Und mal so unter uns, ich fühle mich wohl und es steht mir, sind nicht dasselbe. Denk jetzt nur mal an die vielen Menschen auf deutschen Straßen, die sich in Leggings quetschen und sich unheimlich wohlfühlen. Da liegt nämlich oft, ich fühle mich wohl und es steht mir meilenweit auseinander. Ich danke dir fürs Zuhören heute und ich wünsche dir viel Freude dabei, mal wieder über Kleidung und deren Wirkung nachzudenken und darüber, was deine Kleidung für dich tun kann. Und wenn dich interessiert, was die gängigen Dresscodes heute ausmacht, dann schalte in 2 Wochen wieder ein, denn dann geht es um Business Attire, Casual und Co. und was ist typisch für welche Dresscodes und was ist zu beachten. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib anständig. Thank you.